Wenn ihr heute ins Gemeindeblatt reinschaut, dann werdet ihr als Thema von der heutigen Predigt sehen, Licht an einem dunklen Ort. Das habe ich abgeändert, weil das ist nur ein kleiner Teil von der Predigt. Also das Predigtthema heute Morgen ist die Notwendigkeit einer guten Erinnerung. So habe ich das Thema heute genannt. Zu Beginn möchte ich euch eine Frage stellen. Und zwar, wer von euch hat schon mal länger wie 2 Nächte in einem Zelt übernachtet? Meldet euch mal. Wer hat schon mal gezeltet, so länger wie 2 Tage oder 3? Gut, dann werdet ihr wissen, von was ich heute Morgen rede. Also ich bin 2-mal im Jahr zelten. Das eine Mal, das wissen alle, da bin ich auf dem Zeltlager mit den Kindern für ein paar Tage. Und das andere Mal, das zweite Mal, das ist direkt hinterher, bin ich auf der Fisherman-Freizeit. Und auf der Fisherman-Freizeit sind wir auch meistens in Zelten drin. Genau. Und das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in so einem Zelt schlafen, das ist schon was ganz was Feines. Wenn man aufwacht am Morgen und man geht nach draußen, dann hört man die Vögel zwitschern. Man ist auf einer Wiese, vielleicht sind Bäume da, man ist vielleicht mitten im Wald. Auf der letzten Fisherman-Freizeit war das so. Da war man direkt im Wald drin. Und es ist angenehm. Es ist dann in der Früh meistens noch ruhig, man hört nichts und man kann die Vögel hören, man kann die Natur betrachten, wie die Sonne dann aufgeht zwischen den Bäumen. Und das ist ganz was Schönes, zu zelten irgendwo in der freien Natur. Aber ein Zelt, das wäre jetzt halt für mich nichts für immer. Wenn ich mir das vorstellen müsste, ich müsste mein ganzes Leben in einem Zelt verbringen, das wäre kein so schöner Gedanke. Nach den 2 Wochen Zeltner, naja, da freue ich mich meistens auf mein Bett zu Hause, weil mein Bett ist warm und im Zelt ist es doch recht frisch teilweise. Wenn ich mich jetzt halt vor die Wahl stelle, für immer in einem Zelt oder für immer in meiner Wohnung zu Hause, dann muss ich ehrlich sagen, dann wähle ich die Wohnung. Weil die Wohnung ist doch recht anders. Am Zelt, da schlafen wir auf einer Isomatte, die ist recht hart. Zu Hause habe ich eine Matratze, die ist recht weich. Im Zelt am Morgen ist es ziemlich kalt. In meinem Zimmer ist es ziemlich warm am Morgen. Und es ist eigentlich schöner. Also wenn nach den 2 Wochen Zelten und wenn es dann heißt, komm, jetzt packen wir die Zelte wieder zusammen, jetzt fahren wir wieder nach Hause, dann freue ich mich doch auch irgendwie. Weil ich mich wieder freue, ja, jetzt kann man endlich mal wieder ein bisschen besser schlafen. Aus einem Zelt zieht man sehr gerne wieder aus. Wenn man jetzt halt allerdings aus einer schönen Wohnung ausziehen müsste in ein Zelt, dann wird man sich das, glaube ich, 3-mal überlegen, ob man das wirklich machen will. Wenn man jetzt halt aus einer Wohnung aber auszieht in ein noch schöneres Haus, vielleicht aus einer kleinen 2-Zimmer-Wohnung in eine riesengroße Villa oder sonst irgendwas, dann macht man das auch sehr gerne. Das heißt, wenn man irgendwo hingeht, wo es schöner ist, das macht man gerne. Und wenn man wohin geht, wo es nicht so schön ist, das überlegt man sich. Und auch wenn man irgendwo hinzieht, wo man gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Wenn man nicht weiß, ja, finde ich dort eine Arbeit oder finde ich dort Freunde oder wo werde ich dann wohnen, dann macht man das auch nicht so gerne, wenn man ja, in ein anderes Land zieht zum Beispiel. Und in dem heutigen Text, den wir uns anschauen werden, der im 2. Petrusbrief steht, da spricht der Petrus auch von einem Zelt, dass er in einem Zelt wohnt und dass er dieses Zelt abbrechen wird, dass er ausziehen wird aus diesem Zelt. Und wenn ihr eine andere Übersetzung habt wie die Schlachter, zum Beispiel Luther oder die Elberfelder, die übersetzen mit Hütte, also sie sagen, dass es eine Hütte ist, aber das kommt aufs Gleiche hinaus. Wir haben ja die Schlachter und deswegen haben wir hier ein Zelt. Und das Zelt ist meist ist einfach das Wort für Zelt. Und wir schlagen also auf den zweiten Brief von Petrus. Im ersten Kapitel sind wir immer noch. Und ich werde einen Vers auslassen. Also wir haben eigentlich ab Vers 12, aber ich werde jetzt ab Vers 13 lesen. 2 Verse erst einmal. So. Und zwar heißt es da, ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Der Petrus wird alt. Ich habe mich mal schlau gemacht. Der Brief ist ungefähr so 64 bis 67 nach Christus entstanden. Das heißt, der Petrus kommt schon langsam in die Tage. Und er sagt, ja, Christus hat mir, wir lesen das am Ende vom Johannesevangelium, da wissen wir, dass Petrus keines natürlichen Todes sterben wird, sondern dass er ja auch hingerichtet wird und als Märtyrer sterben wird. Und er wird alt, das heißt, er hat eigentlich nicht mehr lange zu leben. Er wird ausziehen aus diesem Leibeszelt. Und dann schaut der Petrus die anderen, ja, die Gemeinde an und er beschließt dann einen Brief zu schreiben. Dieser Gedanke von Petrus, ja, wir leben in einem Zelt, den sehen wir beim Paulus auch. Schlagen wir kurz auf, ich habe da zwei Stellen, ne, die das uns deutlich machen. Schlagen wir kurz auf den zweiten Korintherbrief. Im Kapitel 5, da schreibt Paulus genau das eigentlich dasselbe wie der Petrus. Er redet auch von einem Zelt, da schreibt er, denn wir wissen, im Vers 1, Kapitel 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Er sagt also auch, wir haben hier ein Zelt. Und damals zu der Zeit war es ähnlich wie bei uns. Ein Zelt war damals bei denen auch nichts für immer. Ein Zelt, das haben sie gebraucht, wenn sie gereist sind. Wenn sie an einen Ort gereist sind und es länger gedauert hat wie einen Tag, dann haben sie mit Sicherheit Zelte dabei gehabt und haben sie in dem Zelt übernachtet, weil sie ja vielleicht nicht unbedingt eine feste Bleibe hatten. Und die beiden Apostel sind in dieser Hinsicht völlig der gleichen Meinung. Sie sagen, wir haben hier ein Zelt und keine Bleibe für immer. Und sie finden es beide eigentlich schön, dass sie ausziehen dürfen. Die andere Stelle, die ich lesen werde, die kennen wir alle, die steht im Philipperbrief, hat der Paulus das geschrieben. Im Philipperbrief, im ersten Kapitel, der Vers 21, und die Stelle kennen wir alle, da sagt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Er sagt im Grunde, ja, wenn ich aus meinem Zelt hier ausziehe, dann ziehe ich eigentlich in eine Wohnung. Das ist ein Gewinn, das ist was Besseres, wie wenn wir aus dem Zelt wieder in unsere Wohnung gehen. Und er sagt, es geht aber noch weiter. Er sagt in zwei anderen Versen, kurz danach, ab Vers 23, sagt er, denn ich werde von beidem bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, weil er in einem Zelt wohnt. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Er sagt also, ich würde liebend gern aufbrechen, ich würde liebend gerne meine Zelte abbrechen und bei dem Vater sein, bei Gott sein, aber ich bleibe noch, um euretwillen, weil ihr mich noch braucht. Und Petrus macht hier jetzt halt etwas Ähnliches. Er schreibt diesen Brief aus einem ganz bestimmten Grund. Das sehen wir, wenn wir die komplette Einleitung schreiben. Einleitung lesen. Er sieht die Menschen an und ja, er sieht, dass er bald sterben wird. Und er schreibt diesen Brief. Lesen wir mal im 2. Petrus die komplette Einleitung. Das heißt, von vorne, ab dem Vers 12. Da heißt es, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Der Petrus schaut sich die Gemeinden zu der Zeit an und sieht, die Gemeinden wissen eigentlich alles. Sie wissen die Dinge, die die Apostel ihnen damals gelehrt haben. Und sie wissen sie nicht nur, sondern sie leben sie auch. Er sagt hier, dass sie fest gegründet sind. Dass sie fest gegründet sind in diesen Wahrheiten, in diesen Dingen, in dem Wort Gottes. Sind sie fest gegründet, sie wissen es. Und trotzdem schreibt Petrus diesen Brief. Er sieht, er stirbt bald. Und wenn er weg ist, dann, naja, irgendwann mal sterben auch die anderen Apostel. Und dann ist die Lehre der Apostel, was ist dann mit der? Dann sind sie weg. Und er schaut, wenn wir weiter schauen in dem Brief, im zweiten Kapitel oder so, und im dritten, dann sehen wir auch, er sieht auch was anderes. Er sieht, dass ihr Lehrer da sind. Im zweiten Kapitel schreibt Petrus von ihr Lehrern, von Verführern und falschen Lehren und allem Möglichen. Also er befürchtet dann sozusagen, ja, wenn wir mal nicht da sind, was machen die dann? Dann kommen andere Lehrer und ziehen die jetzt eigentlich schon fest gegründet sind, ziehen sie weg. Und deswegen schreibt dann Paulus diesen Brief als eine Erinnerung. Er sagt selber, er will dafür Sorge tragen, dass sie sich, auch wenn er weg ist, dass sie sich immer noch erinnern können. Und deswegen schreibt er diesen Brief. Er weiß auch, dass wir wahrscheinlich vergesslich sind und dass wir immer wieder Wiederholung brauchen. Und im restlichen Text, den wir uns heute Morgen betrachten werden, geht es um einer von zwei Sachen, die Petrus in Erinnerung ruft. Die erste Sache haben wir schon gehört. Die erste Sache, die er uns sagt, erinnere dich daran, dein Leben ist ein Zelt. Und jetzt sagt er, und weil dein Leben ein Zelt ist, erinnere dich an die zweite Sache. Unser Leben ist vergänglich und es ist nicht für immer, also erinnere dich an Gottes Wort. Und Gottes Wort, und das sehen wir, wenn wir weiterlesen ab Vers 16, sehen wir drei Dinge. Dann sehen wir drei Dinge, die Petrus uns sagt, das ist Gottes Wort, so ist Gottes Wort. Und obwohl wir diese Dinge eigentlich wissen, schreibt er sie trotzdem auf, da er sagt, ja, ihr sollt sie euch in Erinnerung rufen können. Und auch jetzt hat 2000 Jahre später, also das ist aufgegangen, 2000 Jahre später, wenn der Petrus nicht mehr da ist, können wir diese Dinge trotzdem noch nachlesen. Also das ist ziemlich gut gewesen, was in Gott da eingegeben hat, diese Idee. Und wir lesen einfach mal den restlichen Text ab Vers 16 weiter bis 21. Da sehen wir drei Dinge, an die uns Petrus erinnern möchte. Da heißt es, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel herab ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen, prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das Erste, was uns Petrus hier sagt, ist, das Wort Gottes, das ist Wahrheit. Das Wort Gottes, was wir in seinem Wort lesen, das ist wirklich wahr. Wenn man sich anschaut, was eine Legende ist, dann sieht man, dass Legenden oder auch Märchen, was ungefähr dasselbe ist, dass sie immer ein bisschen schwammig sind. Schwammig und ungenau. Und die meisten fangen damit an, dass es heißt, ja, es war irgendwann einmal vor sehr, sehr langer Zeit, irgendwo in einem fremden Land, das weiß auch keiner mehr so genau, wo das war, in einem Ort, den keiner kennt, in einem Dorf, den keiner kennt, das keiner kennt und auch zu einer Zeit, die niemand mehr genau weiß. So fangen oft Legenden an. Einfach, es war einmal, irgendwann, wann das war, das wissen sie nicht, das wissen sie nicht zu sagen. Und die Legenden erzählen, die wissen ja auch nicht mehr ganz genau, wer die Personen waren. Meistens war es ein edler Rittersmann oder vielleicht eine schöne Prinzessin oder ein armer Bauer. Aber wer genau diese Leute waren oder von wo sie die Prinzessin waren oder von welchem Land, das wissen sie auch nicht. Also Legenden oder Märchen, die sind so ein bisschen schwammig, die sind ungenau. Und man sagt zwar, es hat stattgefunden, aber die meisten sind gar nicht passiert. Und Petrus sagt jetzt, dass sie Augenzeugen gewesen sind. Sagen, denn wir sind Augenzeugen gewesen. Petrus selber war dabei von Anfang an. Er war einer der ersten Jünger, die Jesus berufen hatten. Er war die ganze 3 Jahre lang war er dabei bei Jesus. Und das Ereignis, das er hier anspricht auf dem Berg, da war ja nicht nur er dabei, sondern waren ja auch Jakobus und Johannes dabei. Und ja, wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir ganz klar, dass die Bibel keine Legende ist. Dass die Bibel kein Märchen ist, dass wir keinen Legenden folgen. Schlagen wir die Stelle mal auf, von der Petrus redet. Und zwar steht die in 3 Evangelien. Ich werde sie nur aus einem lesen, und zwar aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus, Kapitel 17. Ich lese die Verse 1 bis 5. Matthäus 17, die Verse 1 bis 5. Da steht: Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Und als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist das Ereignis, das Petrus in seinem Brief erwähnt. Und wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, dann sehen wir, dass es ganz anders ist wie Legenden. Wir wissen, an welchem Ort es war. Nicht direkt aus diesem Abschnitt jetzt, aber weiter vorne wissen wir, sie waren in der Gegend von Caesarea Philippi. Das ist im Kapitel vorher im Vers 13, für die das nachlesen wollen. Und dort sind sie auf einen hohen Berg gegangen. Also wir kennen den Ort, wo sie waren, die Gegend, wo sie waren. Wir wissen, wer hat teilgenommen. Wir haben Jesus, wir haben Petrus, Jakobus und Johannes. Und wir kennen diese 3 Leute, Petrus, Jakobus und Johannes. Wir wissen, sie waren Fischer. Wir wissen, Jakobus und Johannes, die beiden waren Brüder und ihr Vater hieß Zebedäus. Wir wissen, dass Petrus, ja, dass es eigentlich nur sein Beiname war, dass er eigentlich Simon hieß. Und dass er einen Bruder hatte, der Andreas hieß. Und wir wissen sogar, dass Petrus ein Geschäft hatte und Johannes und Jakobus waren Teilhaber an diesem Geschäft. Das sieht man, wenn man von vorne liest, die Evangelien. Also wir wissen eine ganze Menge über diese Leute. Und ja, das haben die selbst erlebt. Und das hört sich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so an wie eine Legende. Wir wissen nämlich zu viel davon. Wir wissen zu viel von diesen Geschehnissen. Und wenn wir uns die Bibel anschauen und anschauen, was alles in der Bibel steht, dann sehen wir, dass wir rechnen können von den Zeiten her. Wir wissen, wie alt Leute geworden sind. Wir sehen Zahlen, wir sehen Namen und es ist ganz anders wie Legenden. Und das ist der erste Punkt, die erste Sache, warum wir uns sicher sein können, dass das Wort Gottes wahr ist, nämlich weil das Wort Gottes genau ist, weil es nicht schwammig ist, weil wir die Geschichte lesen können von Anfang bis Ende und dass sich alles ergänzt und es perfekt zusammenpasst. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann sieht man das. Das ist die erste Sache. Dann gibt es noch eine zweite Sache, warum wir wissen dürfen, dass das wahr ist. Vor allem bei den Juden, die dürfen das wirklich wissen. Matthäus schreibt an die Juden. Da gab es nämlich eine Regel, und zwar, wenn jemand vor Gericht gegangen ist und Zeuge war, dann hat es nichts gezählt, wenn er alleine war. Das heißt, wenn er alleine gesagt hat, da ist das und das passiert, dann hat es nichts gezählt, sondern sie haben mindestens 2 Leute gebraucht. Zu zweit waren sie glaubwürdig und die Leute hier drin, die sind sogar zu dritt. Also das sind Petrus, Jakobus und Johannes und die haben ja zu der Zeit gelebt. Und die haben das bezeugen können. Du hast zu Johannes gehen können, hast ihn gefragt, du erzähl mir mal, wie war das da? Du hast das erste Hand miterlebt. Und der Petrus hat ihm das Gleiche, erzählt. Der Jakobus hat ihm auch das Gleiche erzählt. Und sie waren zu dritt. Und das sind jetzt zwei Dinge, zwei kleine Dinge, wo wir es einfach sagen dürfen, wir dürfen uns wirklich sicher sein. Und das zusammen mit der Tatsache, dass wir noch einen Gott haben, der auf sein Wort aufpasst, dass wir einen Gott haben, der allmächtig ist, es passt einfach alles zusammen. Und dadurch sehen wir, dass Petrus hier auch die Wahrheit spricht. Also das Wort Gottes ist keine Legende, sondern das Wort Gottes ist wahr. Und wenn wir heute in die Welt schauen, dann sehen, wissen wir auch oft nicht mehr, was wahr ist. Wir sehen ziemlich viele Verwirrspiele, Lügen und alles Mögliche. Und bei dem ganzen Chaos, das wir sehen, dürfen wir wissen, dass wir etwas haben, was wirklich Wahrheit ist, dass wir Gottes Wort haben, das uns wirklich führen kann durch dieses Chaos. Die zweite Sache, das war die erste Wahrheit, also die erste Sache über Gottes Wort, woran Petrus uns erinnern will. Er sagt, erinnere dich, Gottes Wort ist wahr. Die zweite Sache, die er uns sagt, ist, erinnere dich, Gottes Wort ist wirklich Gottes Wort. Also es ist von Gott. Es ist keine Hirnspinnerei von Menschen, sondern es ist von Gott. Wir überspringen jetzt einen Vers und kommen zu den letzten zwei Versen, die möchte ich nochmal lesen. Vers 20 und 21, da sagt er, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Er hat gesagt, die Leute, die die Bibel schreiben, die Leute, die Weissagen aus der Bibel, die Propheten alle, die haben das nicht von sich selbst gesagt, sondern Gott selber hat es ihnen weitergegeben. Und das ist etwas, das wird von den Menschen heutzutage völlig abgelehnt. Es gibt einige Menschen, auch wenn sie jetzt nicht die daran glauben, dass die Bibel, dass die Dinge schon wahr sind, die diese Logik erkennen und die sagen, ja okay, das kann so passiert sein, aber sie glauben nicht, dass das von Gott kommt, sondern sie sagen, es sind einfach nur Berichte von Menschen, die Menschen selber erfasst haben ohne Hilfe, und dass das von Gott kommt, das wollen sie nicht glauben. Aber Petrus sagt uns, es ist nichts von Menschen. Nicht ein Wort in Gottes Wort, nicht eine Silbe ist von Menschen, sondern so wie es drin steht, so ist es von Gott. Und dessen dürfen wir uns sicher sein. Und das ist nicht nur die einzige Stelle, die uns das sagt. Wir haben mehrere Stellen. Wir haben zum Beispiel eine Stelle im 2. Timotheusbrief, wo Paulus uns sagt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift. Nicht nur ein Teil ist von Gott, sondern alle Schrift. Komplett das ganze Wort Gottes ist von Gott. Zwar von Menschen geschrieben, wo sie ja auch recht haben, aber von Gott eingegeben. Durch den Heiligen Geist eingegeben, dass sie das schreiben. Und daran dürfen wir glauben. Und wir sehen das, ein Grund dafür, dass wir daran glauben dürfen, sind da zum Beispiel die Prophetien. Also die Bibel ist vollgepackt mit Prophetien. Das sehen wir von vorne durch hinten. Größtenteils sind die da drin. Wir haben ganze Bücher, wo Prophetien drin sind. Und ich möchte euch kurz ein kleines Beispiel geben. Das steht im Josua, nachdem Jericho erobert worden ist, sagt Gott durch Josua, warnt sie und sagt voraus, derjenige, der den Grund von Jericho widersetzt, also widerlegt den Grund von Jericho, der verliert seinen ältesten Sohn, und derjenige, der die Tore von Jericho wieder einsetzt, der verliert seinen jüngsten Sohn. Das sagt er voraus. Und dann vergeht eine ganz lange Zeit, da hören wir nichts mehr von Jericho, und in den Königen wird dann berichtet von einem Hiel, wo es heißt, zu dieser Zeit hat der Jericho wieder aufgebaut, und als er den Grund Jerichos widerlegte, wieder gesetzt hat, kostete ihn das seinen erstgeborenen Sohn, und als er ihre Tore wieder einsetzte, seinen jüngsten. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber das gefällt mir ganz gut. Und die ganze Bibel ist voll damit, dass wir sehen, Gott sagt Dinge und später treffen diese Dinge ein. Ganz genau so, wie er sie gesagt hat. Und die Dinge, die noch nicht eingetroffen sind, wo wir sehen, ja, wo bleiben diese Dinge? Die sind nur deswegen noch nicht eingetroffen, weil sie noch in der Zukunft liegen. Weil sie noch nicht dran sind von der Zeit her. Aber wir sehen auch in der Geschichte der Menschheit, dass immer wieder Dinge passieren, wo sagt, ja, schau jetzt, das ist wieder etwas passiert. Und wir dürfen fest daran glauben. Wir dürfen daran glauben, das ist Gottes Wort. Auch von der Logik her. Und natürlich auch, weil wir darauf wieder vertrauen dürfen. Weil wir vertrauen dürfen, dass das Gottes Wort ist. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass von den ganzen Irrlehrern, dass der Petrus warnt. Und nicht nur er sagt Irrlehrer voraus, sondern die sagen auch Paulus und Jakobus voraus. Und Jesus selbst sagt solche Dinge. Und die Welt wird die Bibel immer wieder ablehnen, immer weiter ablehnen. Es wird nicht besser werden. Es wird immer sagen, ja, immer mehr werden die Menschen in der Welt, die Menschen, was nicht an Gott glauben, versuchen zu sagen, dass die Bibel Humbug ist. Und dann sagt Petrus noch eine dritte Sache. Er sagt nämlich, Gottes Wort ist für uns ein Licht an einem dunklen Ort. Das sagt er noch. Und das ist die letzte Eigenschaft von Gottes Wort. Gottes Wort ist Licht. Und das lesen wir in einem Vers von dem heutigen Abschnitt, und zwar im Vers 19 sagt er: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Der dunkle Ort, den Petrus hier erwähnt, das ist die Welt. Die Menschen gehen weg von Gott. Sie gehen weg von dem Licht der Welt. Und Jesus selbst bezeichnet sich so. Das lesen wir im Johannesevangelium. Da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, wenn die Menschen von Jesus weggehen, dann wird es dunkel. Und deswegen vergleicht Petrus hier die Welt mit einem dunklen Ort. Und es wird auch nicht besser. Das heißt, die Welt wird nicht heller mit der Zeit, sondern sie wird dunkler. Es wird dunkler und dunkler. Die Menschen gehen immer weiter weg von Gott. Und da in dieser Dunkelheit dürfen wir Gottes Wort haben. Als ein Licht, das auf einem das in die dunkle Nacht scheint, das in diese Welt hineinscheint. Und eine andere Sache finde ich noch sehr schön hier, dass Petrus redet darüber, wie lang es uns scheint, und zwar so lange, bis der Morgenstern aufgeht. Der Morgenstern, wir waren auf der Freizeit, der Morgenstern, das ist die Venus, ein Planet in unserem Sonnensystem, und die ist der erste, der auftaucht, der erste Stern, den wir am Nachthimmel sehen, und auch der letzte. Wenn alle Sterne wechseln, dann steht noch dieser eine letzte Stern am Himmel, und dann dürfen wir auch wissen, jetzt ist die Nacht bald vorbei. Und er sagt, bis die Nacht vorbei ist, noch ist Nacht, noch ist die Nacht nicht vorbei, noch sind die Menschen im Dunkeln, aber bis die Nacht vorbei ist, dürfen wir Gottes Wort haben. Dürfen wir Gottes Wort haben, dürfen wir darauf achten, als auf ein Licht. Und wenn wir jetzt wissen, Gottes Wort ist für uns ein Licht, dann ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Wort? Was machen wir jetzt mit diesem Licht? Wenn das Wort Gottes so wichtig ist für uns, und dann die Welt immer dunkler wird, was machen wir dann? Und dann reicht es vielleicht nicht, am Morgen vielleicht, ja, sagen wir mal, 5 Minuten oder 10 Minuten darin zu lesen und dann sich wieder abwenden von dem Licht, sondern dann sollten wir uns die Frage stellen, ist es nicht das Wichtigste dann, sich mit seinem Wort zu beschäftigen, wenn das so wichtig ist? Dann sollte es uns nicht reichen, ja, vielleicht einmal am Sonntag was zu hören aus seinem Wort. Und wenn wir zum Beispiel Dinge auswendig lernen und dann das Wort Gottes nicht mehr haben, das ist dann, ja, und dann irgendwo in der Welt sehen, dass wieder alles den Bach runtergeht, dann haben wir, auch wenn wir die Bibel gerade nicht zur Hand haben, wo wir ermutigt werden können, haben wir trotzdem das Wort Gottes in unserem Kopf drin, wie so eine Taschenlampe, so eine kleine. So als Gedanken. Es ist eine Sache, sagt Paul Petrus, die ist sehr wichtig. Und er rät es uns dringend, auf Gottes Wort zu achten. in diesem dunklen Ort. Das sind diese drei Eigenschaften, die er uns sagt, wenn wir auf Gottes Wort schauen. Das ist, wie der Thomas heute gesagt hat, das Wort Gottes ist wie ein Schatz. Es ist wie ein Schatz, den wir in der Hand haben. Und wir tun gut darauf, auf diesen Schatz zu achten in dieser dunklen Welt. Und ich möchte jetzt zum Schluss nochmal schauen, was wir heute Morgen gehört haben. Ich möchte nochmal alles zusammenfassen. Die Dinge, was wir eigentlich wissen schon. Herr Petrus sagte, wir wissen diese Dinge eigentlich schon, aber wir sollen uns einfach an diese Dinge erinnern. Wir sollen uns diese Dinge immer wieder in Erinnerung rufen. Und die erste Sache, die er uns sagt, ist, erinnere dich daran, dein Leben ist ein Zelt. Es ist nichts Festes, wo wir sind, es ist etwas Vorübergehendes. Und wenn wir gehen werden von dieser Welt, dann werden wir umziehen von einem Zelt in eine wunderschöne Wohnung, die Jesus für uns bereitet. Das Zweite, an das er uns erinnert, ist Gottes Wort. Und er erinnert uns einmal daran, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Dass das, was wir lesen, wirklich wahr ist. Dass es keine Legenden sind, dass es keine Märchen sind, sondern dass hier Augenzeugen sind, dass die das alles gesehen haben und dass es wirklich wahr ist. Die zweite Sache, was er über Gottes Wort sagt, ist, Gottes Wort ist wirklich Gottes Wort. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Es ist Gottes Wort und es ist von Gott eingegeben. Es ist kein Hirngespinst, das Menschen aufgestellt haben für ein gutes Zusammenleben, sondern es ist wirklich Gottes Wort und es kommt von Gott. Und die dritte Sache ist, Gottes Wort ist ein Licht. Gottes Wort ist ein Licht, das uns scheint, an dem wir uns festhalten dürfen, an das wir uns klammern dürfen, wenn die Welt sich immer mehr von Jesus entfernt. Ist Gottes Wort auch ja, ein fester Anker und ein Licht, an das wir uns klammern dürfen und bei dem wir ganz nah bleiben sollen. Und das ist das, was wir heute Morgen in unserem Text lesen dürfen und was wir auch mitnehmen dürfen in die neue Woche, wenn wir gehen, ist das, dass wir uns immer an Gottes Wort erinnern. Dass wir uns immer daran erinnern, hey, ja, wir haben etwas, das uns in diese dunkle Welt scheint, das uns in diese Ungerechtigkeit der Welt scheint. Und wir wissen, dass wenn wir selber uns mal unsere Zelte abbrechen werden, dass wir es dann besser haben werden, dass wir dann das Licht direkt bei uns haben dürfen. Und das ist, wenn wir uns das merken und das mitnehmen, dann denke ich, dann wird uns auch das Wort Gottes immer wertvoller. Amen.